Aber mit dir jetzt hier zu sprechen, blende ich alles andere aus, was danach kommt. Jede von uns, und wir sind ja viele, es sind 70.000 neue Erkrankungen im Jahr, geht damit 70.000 Mal individuell um.
Willkommen zurück heute zu einem ganz konkreten Anlass, denn der 4.2. ist Weltkrebstag. Eigentlich ein schweres Thema, doch mit meiner Gästin wird auch das irgendwie leichter. Denn sie ist die unnachahmliche Nicole Staudinger, Kommunikationstrainerin und Schlagfertigkeitsqueen, so ihr Bestseller. Mit ihr zu sprechen ist das reinste Vergnügen, das weiß ich, weil ich es schon mal getan habe. Nicole wurde eben mit dem Bestseller damals bekannt. Seither coacht sie Frauen nicht nur in Sachen Kommunikation und Selbstwertgefühl und hat fulminante Bühnenshows, sondern sie hat auch mehrfach bewiesen, welche Kraft in ihr selbst wohnt. Sie hatte zweimal Krebs, trennte sich von ihrem Mann, zieht zwei Jungs groß und begegnet dem Leben mit ihrer zugewandten Art dankbar und positiv. Nicole hat selbst auch einen Podcast zum Thema Kommunikation und geht in diesem Jahr 2026 auf Tour mit ihrem neuen Buch Time for Tacheles, das sich um bessere Kommunikation dreht. Nicole, ich freue mich so, dass du hier bist.
Ich bin ganz rot und gerührt von so einer schönen Anmoderation.
Danke, aber die hast du verdient. Ja, ein schweres Thema, das wir heute hier eigentlich als Anlass haben. Und doch sagst du, du hast auf den OP-Tischen mit den Ärzten Tränen gelacht. Wie das?
Zumindest so lange, wie ich noch wach war. Das muss man mehr dazu sagen. Aber einige Operationen waren tatsächlich auch nicht bei Vollnarkose, sondern bei örtlicher Betäubung. Ich glaube, es ist das, was bleibt. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie, wenn du in den dunklen Keller gehst und du pfeifst. Weißt du, um dir das selber irgendwie so angenehm wie möglich zu machen. In der Rückschau, das habe ich damals noch nicht so reflektiert gesehen, aber in der Rückschau ist es vermutlich der Wunsch, jede Situation irgendwie erträglich zu machen. Und da ist Humor der Hebel, der im besten Fall installiert ist und den man dann auch benutzen kann und sollte.
Mhm. Du feierst, glaube ich, zweimal im Jahr eine Art Wiedergeburtstag, denn du hast ja gleich zweimal die Diagnose Krebs bekommen und dann nach den Therapien bist du gesundet. Damals, das war total jung, du warst 30, glaube ich, junge Mutter von zwei kleinen Kindern. Was hast du damals gedacht und war das jedes Mal anders? Das ist doch die reine Verzweiflung eigentlich.
Mit 30, hast du völlig recht, da kam die Diagnose Hautkrebs. Dieses zweimal Geburtstag feiern, das bezieht sich darauf, ich habe zweimal im Jahr eine Nachsorgeuntersuchung. Die bezieht sich allerdings auf den Brustkrebs. Und das ist für mich jedes Mal so, als ob ich nochmal ein neues Leben geschenkt bekomme. So ein Freifahrtschein für ein halbes Jahr. Das lässt einen auch sehr mutig werden. Mit 30, diese erste Diagnose, schwarzer Hautkrebs, das war am rechten Ellenbogen, am rechten Unterarm. Das war noch nicht so existenziell wie der Brustkrebs. Das musste zweimal operiert werden, einmal um es grob zu entfernen und dann musste der Sicherheitsschnitt nochmal etwas größer sein, damit die Ränder zum Gesunden etwas größer sind. Und dann war es das mit der Therapie. Mehr gibt es dann nicht bei schwarzem Hautkrebs. Also später dann, wenn es weiter fortgeschritten ist, natürlich. Aber zu diesem Stadium gab es noch nichts anderes. Das heißt, ich bin danach entlassen worden und nach Hause geschickt worden. Und was übrig blieb, war so eine diffuse Angst und auch so ein, also wenn ich jetzt sage, so ein erschrockenes Gefühl. Annette, der war an mir dran. Ich sah das jeden Tag, diese Stelle. Und ich bin eine Frau mit vielen Muttermalen und bin so erzogen worden, darauf zu achten. Wir sind bis dahin bestimmt 30 Muttermale entfernt worden. Und für mich war ganz klar, was ich hier sehe, ist kein Muttermal. Mhm. Das ist was Verbranntes oder ein verkapselter Mückenstich. Ich war so erschrocken darüber, dass ich den so lange sah und nicht reagiert habe. Und das hat sich in einer diffusen Angst dann wieder gespiegelt. Und als dann die Diagnose Brustkrebs kam, das war ziemlich genau zwei Jahre später, das war vom dunklen Gefühl her nicht zu vergleichen. Denn dann ging es natürlich auch in die Therapie. Und da war auch eine akute Todesangst, die ich bei dem Brustkrebs so nicht gespürt habe.
Beim Hautkrebsen?
Bei dem Hautkrebs, ja, entschuldige. Ja.
Natürlich. Wie hast du dich für die Therapien motiviert? Also einmal, okay, das war dann eher wahrscheinlich leichter und dann aber nochmal. Das war ja dann ganz anders. Wie hast du das erlebt und genau weitergemacht?
Also wie gesagt, bei dem Hautkrebs gab es bis auf die OP keine weitere Therapie. Und bei dem Brustkrebs zwei Dinge. Erstens aus Alternativlosigkeit. Ich hatte ein triple-negatives Mama-CA. Wenn du dich da nicht in die Therapie begibst, würden wir beide jetzt hier nicht mehr reden. Und zweitens, auch wieder in der Rückschau, aus heutiger Sicht, Du musst nicht für alles Motivation haben, um etwas zu tun. Also manchmal muss man es auch einfach über sich ergehen lassen und die beiden Pobacken zusammenkneifen. Da fragst du nicht, habe ich da jetzt heute Lust zu, in eine Chemotherapie reinzugehen? Wenn es da nach dem Thema Lust oder Motivation gegangen wäre, wäre ich vermutlich nicht hingegangen. Aber es ist die Alternativlosigkeit und ich hatte 2 Kinder, die waren 2 und 5. Da stellte sich die Frage nicht nach der Motivation.
Hast du das den Kindern erklärt?
Ja, klar. Mein Kleiner war 2, dem erklärt man das nicht so, ne? Der bekommt das natürlich mit. Mein Großer war damals kurz vor der Einschulung und wir hatten das große Glück, dass wir in einem ganz tollen Kindergarten waren und die Leiterin war eine ganz tolle Fachfrau, die für sowas nahezu spezialisiert war. Und die brachte mir oder sagte mir den Satz, lass die Kinder nicht in einer falschen Realität aufwachsen. Die werden merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn du das nicht klar kommunizierst, beziehen das Kinder auf sich und denken, mit ihnen würde irgendwas nicht stimmen. Und das fand ich sehr hilfreich. Habe ich mir auch viel aus heutiger Sicht als Kommunikationstrainerin mitgenommen. Und meinem großen Sohn habe ich gesagt, dass die Mama krank ist, dass in mir etwas wächst, was da nicht hingehört und dass ich deswegen Medikamente bekomme, die mich wieder gesund machen. Die grausamen Details habe ich ausgelassen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, das hat die Nachbarschaft übernommen.
Ach, Quatsch.
Ja, natürlich. Und das ist gar nicht böse gemeint. Aber wir haben damals in einer kleinen Vorstadt gewohnt, im Vorort von Köln. Und natürlich bekamen das die Nachbarn mit. Und natürlich wurde da am Küchentisch drüber gesprochen. Und dann kam mein Sohn und hat gesagt, du, der Justus hat gesagt, du hast Krebs und sein Opa ist auch an Krebs gestorben. Stirbst du daran auch? Also diese grausamen Details, die ich ausgespart habe, die brachte er von alleine nach Hause. Und auch da habe ich dann versucht, so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben und habe dann gesagt, Schatz, man kann jeden Tag an relativ vielen Dingen sterben. Ich gebe mir die größte Mühe, dass es nicht passiert. Und heute machen wir uns erstmal einen schönen Tag und morgen sehen wir weiter.
Diese Einstellung prägt dich ja total. Dein Leitsatz ist ja, ich besteige den Berg, wenn er da ist und überleg nicht schon vorher, was mache ich, wenn er dann kommt. Hat das da angefangen, so zu denken oder konntest du das schon immer?
Vielleicht habe ich das gemacht und konnte darauf nicht bewusst zurückgreifen. Aber es ist genau so, wie du sagst, Annette, es war genau aus dieser Zeit und es gab sogar einen Moment oder einen Tag. Meine Diagnose kam am 17. Juni. Am 15. Juni habe ich den Tumor ertastet. Am 17. Juni hatte ich es schon schwarz auf weiß. Am 25. Juni hat mein Sohn Geburtstag. Und das war inmitten der Staging-Untersuchungen. Das heißt, wenn du so eine gesicherte Brustkrebsdiagnose hast, geht dir die Maschinerie los. Das bedeutet, du musst dich verschiedenen Untersuchungen unterziehen, wo der Körper auf mögliche Metastasen untersucht wird. Das war für mich rückblickend betrachtet die wirklich schlimmste Zeit, weil ja noch nicht feststeht, wie groß ist der Gegner, gegen den du kämpfst. Und sein Geburtstag fiel genau zwischen diese Untersuchungen. Und ich hatte an diesem Tag frei, in Anführungszeichen, krankenhausfrei. Und meine Mutter kam morgens und ich weiß, ich bleib morgens im Bett gelegen und habe gedacht, wie soll ich jetzt diesen Tag schaffen? Mein Sohn ist 6 geworden und ich habe so im Bett gelegen und habe gedacht, das kann jetzt der letzte Geburtstag sein, den du mit ihm verbringst. Und was mir damals nicht bewusst war, ist, dass es ja immer der letzte Geburtstag sein kann. Es hat ja keine Garantie. Es kann ja jeden Tag vorbei sein. Und meine Mutter kam morgens und hat mir geholfen mit den Kindern. Ich hatte eine Hüpfburg bestellt im Garten, die alle Dimensionen brach, die alle Nachbarn die Rosen zerdrückten, weil ich natürlich keine Abmaße im Kopf habe. Hauptsache, die Kinder hatten eine Hüpfburg. Und dann kamen die Mäuse so, es waren, glaube ich, 10 Kinder. Und ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, weißt du was, Mama, egal was da auf uns zukommt, heute wird gehüpft, heute wird Geburtstag gefeiert. Und dann haben wir es geschafft, uns voll und ganz auf diesen Tag einzulassen und das wegzuschieben. Die Sorgen kommen dann abends wieder zurück. Und der nächste Tag war ja auch ein ordentlicher Berg, die Knochenzintigraphie. Aber es ist ja gut ausgegangen. Ich habe ja keine Metastasen gehabt in dieser Zintigraphie. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte das nicht geschafft. Du kannst einen Tag später nicht nochmal zurückgehen und sagen, jetzt möchte ich an den 6. Geburtstag nochmal drangehen. Der kommt ja nicht zurück. Und ja, genau daher kommt dieser Leitsatz für mich, dass der aber heute so eine Relevanz hat. Auch auf so Tage wie heute. Ich bin heute durchgetaktet bis heute Abend 23 Uhr. Aber mit dir jetzt hier zu sprechen, blende ich alles andere aus, was danach kommt. Und das ist ja im Prinzip dieser Satz auf die Arbeitswelt bezogen.
Ja. Dieses Leben im Jetzt, hat das auch Auswirkungen auf die Beziehung? Gehst du anders mit deinen Lieben um? Bewusst liebevoller? Wie ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war schon vorher hoffentlich eine liebevolle Mama. Da müssten mich jetzt meine Söhne fragen. Aber es ist schon so, dass es mir gut gelingt. Ich benutze nicht den Wort stressige Phasen. Für mich ist das Wort stressig nur mit Todesangst assoziiert. Ich nenne sie aber beruflich knackige Phasen. Und ich glaube, es gelingt mir ganz gut, diese knackigen Phasen vor der Türe dazulassen. Also ich lege das dann ab. Und wenn ich die Türe reinkomme, dann ist das weg. Dann habe ich das gelernt, dass nicht das eine knackige Auswirkungen auf meine Rolle als Mama hat oder auf meine Rolle als Lebensgefährtin, ohne dabei nicht authentisch zu sein. Also wenn ein Berg dann bestiegen ist, dann ist der für mich auch durch.
Du bringst im März dein 10. Buch raus und sagst, keins davon hätte es ohne die Brustkrebserkrankung gegeben. Wie meinst du das?
Naja, ich habe halt erst während der Therapie mit dem Schreiben angefangen. Schreiben war ja vorher nichts. Ich bin Verlagskauffrau. Ich habe mich dann selbstständig gemacht zur Trainerin. Das Schreiben war bis auf Tagebuchschreiben. Das habe ich tatsächlich schon sehr lang gemacht. Mein ganzes Leben, um genau zu sein. Aber ich habe ja nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Und dieses Tagebuchschreiben habe ich während der Erkrankung eben auch gemacht. Und daraus ist dann ein Buch geworden. Und bis heute ist das Schreiben noch mal tiefer für mich geworden. Ich brauche das für meine seelische Gesundheit, wie Essen, Trinken und meine Zeit im Wald. So brauche ich auch Schreiben. Da wird nicht aus jeder Zeile, die ich verfasse, wird ein Buch. Aber am Ende des Tages sind es jetzt doch ein paar geworden. Aber ich mache jetzt Schluss damit. Ich verspreche, ich fange jetzt nach 10 Jahren und 10 Büchern. Ist jetzt auch Feierabend. Du, soll ich dir aber mal sagen, es ist so schön. Für mich ist Schreiben mein Morgenritual. Mein Tag fängt früh an. Und das ist dieser Morgen ist mir sehr, sehr wichtig. Ich lese da viel, ich mache da sehr viel Sport und ich schreibe auch viel. Aber es ist jetzt so schön, nur noch für mich zu schreiben und nicht mehr für ein Buchprojekt.
Da werden viele enttäuscht sein. Und Nicole, mir fiel auf beim Durchgehen der Titel, es gibt noch keins über Teenager. Obwohl du ja einen schon durch hast und der zweite ist jetzt, glaube ich, gerade Teenager. Und das ist ja auch bei vielen Leuten Thema, also mich eingeschlossen.
Und du glaubst gar nicht, wie viele E-Mails ich dazu bekomme. Dass wirklich viele Mütter schreiben, ich bin auch eine alleinerziehende Jungsmama, kannst du dazu mal was machen? Ich mache das aus 2 Gründen nicht. Erstens, weil ich diese Teenagerphase als so toll empfinde. Ich fühle das nicht mit diesem Pubertieren. Ja. Dieser Begriff, der ist mir schon, um ehrlich zu sein, ist er mir ein bisschen zuwider. Meine Kinder sind keine Tiere. Meine Kinder sind junge Menschen, die einen tollen Plan vom Leben haben. Und natürlich ist das Gehirn under construction. Ich bin aber ja dauerhaft in den Wechseljahren. Mit einem Gehirn under construction kenne ich mich also aus. Ich bin das auch. Ich finde diese Phase so großartig und halte mich deswegen damit so bedeckt, weil ich niemandem ein schlechtes Gewissen machen will, für den Fall, dass sie diese Phasen nicht so großartig empfinden. Ich habe auch großes Glück mit meinen Jungs. Wir sind halt alleine, das ist immer noch mal ein Unterschied. Wir müssen uns arrangieren, das geht nicht ohne Humor. Und der zweite Grund hat tatsächlich auch ganz banale Gründe. Das ist eine hochintime Phase meiner Kinder, über die ich nicht öffentlich schreiben möchte, damit die in 10 Jahren mal sagen, Mama, kannst du mir mal sagen, was du da für einen Blödsinn verfasst hast? Da werde ich heute im Job drauf angesprochen. Das ist nicht meine Aufgabe.
Interessanter Angang, ja klar, total verständlich. Du sitzt da so und ruhst in dir, bist attraktiv. Für die Hörerin nochmal, du warst ja 33 und hattest dann plötzlich keine Eierstöcke und keine Brüste mehr. Wann hast du wieder gelernt, dich als Frau zu fühlen, so rauszugehen und weiblich zu sein, das auszustrahlen? Du hattest ja bei dieser Showtime of My Life, einer Sendung zu Krebs, war glaube ich bei Vox, Sat.1, ja. Vox, gesagt, Vox, da sagtest du, ich habe mir das Frausein abtrainiert.
Das stimmt auch. Ja, ich war 33, also um genau zu sein, war ich immer noch 32, als man mir beide Brüste abgenommen hat, die Eierstöcke entfernt hat und dann auch kurzfristig zumindest immer noch keine Haare hatte und in eine Hormontherapie geschubst wurde. Und also ich habe das auch bis heute nicht, nett, dass ich, das ist süß, dass du sagst, du bist attraktiv. Das ist nicht in meinem Selbstbild verankert. Das Schöne ist, darauf konnte ich mich auch noch nie verlassen. Also ich war als Frau nie so schön, dass ich hätte sagen können, ach, das ist eine sichere Bank. Also das muss man jetzt mal wirklich so deutlich sagen. Das war, ich habe, glaube ich, noch nie einen Job oder einen Auftrag bekommen, weil ich irgendwie besonders schön daherkam. Das ist nie in meinem Selbstbild verankert gewesen. Und dieses, ich habe mir das Frausein so abtrainiert, wenn du keine Haare, keine Wimpern, keine Brüste mehr hast. Und ich hatte damals auch nochmal 40 Kilo mehr als heute. Da blieb mir ja fast nichts anderes. Und ausbuddeln musste ich das tatsächlich in dieser Sendung. Und das bricht mir immer so ein bisschen das Herz, das sagen zu müssen, weil ich einer TV-Sendung gar nicht so viel Macht über mich geben will, dass sie da so drankommt. Aber es war so, ja. Ich habe damals da mitgemacht, weil mich das Konzept überzeugt hat, weil ich gerne tanze und weil ich Kurzeuphorikerin bin, weil ich gesagt habe, wenn wir tanzen und es geht um Brustkrebs, dann bringe ich ja noch Geld mit, wenn ich da mitmachen darf. Und mehr wussten wir ja nicht. Es gab ja auch kein Beispiel, was man sich hätte angucken müssen können. Ne? Also wo man mal gesagt hätte, Mensch, guck mal, es gab das Format in England, aber da gab es nur diesen Endtanz. Was es dafür braucht, das wussten wir nicht. Es war Corona, ich musste mich darauf so einlassen. Und dann kam so nach und nach raus, was wir alles machen mussten. Und es ging um Hüftschwünge, es ging um weibliche Seiten. Und ich weiß, dass ich, als uns die Choreografie gezeigt wurde, bin ich hin zur Aufnahmeleiterin und habe gesagt, Schatz, das kann ich nicht. Du musst mich hier rausnehmen. Guck mal, das sind alles schöne junge Frauen, die hier tanzen. Das kriege ich nicht hin. Und dann kam ich da aber nicht raus, logischerweise, die Dreharbeiten. Das war ja mitten im Doing. Und dann musste ich da wieder so dran. Und das war gar nicht so ein schöner Prozess.
Ja, du denkst total positiv und ja, siehst auch diese Beziehung zu Frauen immer positiv. Das finde ich irgendwie sehr beachtlich. Und du sagst, dass du dich Frauen so nah fühlst, kommt aus der Erkrankung. Also Zitat, ich musste in einer Chemo sitzen, um tiefe weibliche Loyalität kennenzulernen. Was hast du da erlebt?
Da sitzen 5, 6 Frauen in einem Raum, in meinem Fall auch über viele, viele Monate zusammen. Ich hatte das Glück, dass wir dann so eine richtige Clique waren. Diese Frauen sitzen da pur oder aufgetakelt mit echter Perücke und mega Make-up. Oder sie sitzen da ohne Make-up, ohne Haare und ziehen sich einen Kopfhörer auf und sagen, ich mag heute nicht reden, seid mir nicht böse. Und die Dritte kommt rein und sagt, bei mir weiß zu Hause niemand, dass ich erkrankt bin. Die denken, ich hole mir hier eine Hormonspritze ab. Die Nächste kommt und ist schon durchmetastasiert. Und wieder eine andere kommt und sagt, ich ziehe das hier durch, will aber gar nicht drüber reden. Das heißt, jede von uns, und wir sind ja viele, es sind 70.000 neue Erkrankungen im Jahr, geht damit 70.000 Mal individuell um. Und in diesem Raum, in diesem geschützten Raum, habe ich das erstmalig erlebt, dass wir Frauen über den Umgang der anderen nicht richten. Wir sagen nicht, boah, da müsstest du aber doch mal drüber reden. Du musst dich mal mehr schminken, du musst dich mal weniger schminken, du musst mal weniger Sport machen. Das findet da nicht statt. Jede nimmt die andere so, wie sie ist. Und es geht auch nicht um Haben. Und ich weiß, ich habe 6 Monate mit diesen Frauen in einem Raum gesessen und wir wussten da nicht, was wir beruflich machen. Kannst du dir das vorstellen, wenn du in so einem Bett, ja, da irgendwie kommst, da ist es ja sofort mein Haus, mein Auto, mein Status. Das findet da nicht statt. Und das habe ich als so tief empfunden und vor allem als so unglaublich kraftvoll durch diese vulnerable Authentizität, so würde ich es nennen. Und dann dachte ich so, krass, das ist in den PKIP-Gruppen, in den Gründerinnengruppen, in den beruflichen Netzwerken anders. Wie kann das sein, dass ich für diese tiefe Frauenloyalität erst eine Chemo machen musste? Ja. Und ich glaube, das muss nicht sein. Das können wir als Frauen schon anders in uns tragen.
Das gibt einem echt zu denken. Du wirst ja jetzt als Trainerin auch eben von vielen Frauen gebucht, inzwischen wohl auch von Männern, habe ich gelesen. Da sind Polizistinnen dabei, Astronautinnen und Professorinnen, Auszubildende. Die Bedürfnisse sind die gleichen, weil wir in einer Männerwelt leben, sagst du, die was mit uns macht, wo wir uns durchsetzen müssen. Aber leider drücken sich auch Frauen untereinander die schlimmsten Sprüche rein. Also wie können wir damit umgehen? Du appellierst, glaube ich, immer an diese Solidarität. Wie können wir das verinnerlichen oder besser leben?
Ich appelliere vor allem daran, dass wir den eigenen Hebel finden. Völlig egal, ob wir jetzt in einer männerdominierten Welt leben, in was für einer Welt wir überhaupt leben. Ich appelliere daran, dass wir nicht unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und wenn ich mir da so die Führungsetagen angucke, der oder diejenigen, die in dieser Welt das Sagen haben, dann sind das eben, und das muss ich jetzt hier dazu fügen, leider nicht die Frauen. Diejenigen, die unsere Welt gerade wirklich an den Rande des Abgrunds führen, sind Männer. Alte Männer. Ich hoffe, dass die Welt anders wäre, wenn Frauen an der Macht wären. Soweit gucke ich aber nicht. Das ist nicht meine Rolle. Meine Rolle ist, den Frauen zu zeigen, dass Kommunikation ein großer Hebel ist. Und das ist von der ganz einfachen Schlagfertigkeit bis hin zur freien Rede auf den Bühnen dieser Welt, dieses Lebens stattfinden. Und dass wir nicht unter unseren Möglichkeiten bleiben, nur weil wir an uns selbst zweifeln. Mhm. Und das ist hüben wie drüben, Männer wie Frauen. Wenn ich in Unternehmen bin, sitzen da Gott sei Dank mittlerweile Männer wie Frauen. Weil Männer haben ja das gleiche Problem. Die leiden ja genauso unter diesem antiquierten Patriarchenbild, was da so unterwegs ist. Die würden vielleicht auch mal gerne mehr in Elternzeit gehen und leiden unter dem Satz genauso, wenn der Kollege sagt, ach, erreiche ich dich in Zukunft dann mehr auf den Spielplätzen dieser Welt, ja? Dieses System macht für niemanden etwas und der erste Hebel, der da ist, ist Kommunikation. Und das ist mein Job, als Kommunikationstrainerin da reinzugehen.
Ja, interessanterweise denkt man ja oft, also ich zumindest auch, Schlagfertigkeit hat mit dem Wort zu tun. Und man kann das oder man kann es nicht. Du sagst aber, Schlagfertigkeit ist eine Haltung zum Leben. Sie hat mit Resilienz zu tun und auch mit der Haltung zum eigenen Ich. Und wir Frauen ticken ja oft so, dass wir uns rechtfertigen. Und du sagst, während wir das machen, überholen uns die Männer rechts. Also du arbeitest eben an der Haltung, nicht nur am Wort, oder?
Ja, das ist meine Hauptaufgabe. Und ich glaube, erstmal gefällt mir das Wort tatsächlich auch gar nicht. Schlagfertigkeit, weil das ja auch dieses Schlagen beinhaltet. Das ist es für mich nicht. Und ich glaube, es verhält sich wie mit jedem anderen Talent auch. Du kannst ja im Leben alles lernen. Alles. Also das hängt davon ab, wie viel Power du irgendwo reingibst. Und natürlich bringt der eine ein bisschen mehr Talent mit als die andere. Aber lernen können wir erstmal alles. Und Schlagfertigkeit ist für mich die Überlegung, wem gestehe ich es zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärmel zu klauen. Und mit dieser Haltung wird der Weg zur nonverbalen Kommunikation, nämlich dann vielleicht schon mal über einen souveränen Blick, über eine Gestik, ein tiefer Atemzug, viel, viel kleiner. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Antworttechnik in der Schlagfertigkeit. Die reicht natürlich nicht nur, aber im ersten Schritt nimmt sie erstmal diese Angst raus, die da heißt, ich kann das nicht. Oder wie du eben gesagt hast, entweder hat man es oder man hat es nicht. Das ist Quatsch. Ich habe bisher über 2 Millionen Frauen trainiert. Da ist noch keine nicht schlagfertig rausgegangen. Ich brauche 2,5 Stunden, dann bist du nie mehr sprachlos.
Zurück zum Krebs und Kommunikation. Da beklagen ja viele Frauen, dass die Kommunikation mit Ärzten so schlecht läuft. Also sie fühlen sich überfahren, total wirklich die Diagnose ihnen so hingeknallt. Was empfiehlst du da? Wie kann man diese Kommunikation verbessern?
Ich bin sehr, sehr glücklich und auch wirklich geehrt und dankbar darüber, dass ich da schon seit vielen Jahren in verschiedenen Kliniken einen Hebel benutzen darf.
Ah.
Und da ein bisschen was tun darf für die Arzt-Patienten-Kommunikation. Verschiedene Programme, manchmal sind es direkt die Universitäten, die mich rufen, sehr häufig sind es aber auch die Kliniken direkt. Man muss ein bisschen zur Ehrenrettung sagen, dass es nicht Bestandteil des Medizinstudiums ist. Da machen gerade einige Universitäten was, damit es Bestandteil wird. Die arbeiten dann schon mal mit Schauspielern und Schauspielerinnen, um Fallsituationen nachzustellen. Aber wenn du das nicht in dir drin hast, hochempathisch in dir drin, dann musst du angeleitet werden. Und das ist ja gar nicht schlimm. Jeder muss ja in gewissen Dingen angeleitet werden. Dazu kommt, dass wir natürlich vor strukturellen Herausforderungen stehen, was unser Gesundheitssystem angeht. Wie viel Zeit ein Arzt, eine Ärztin hat. Bei Gynäkologen, nur so als Beispiel, ein Gynäkologe hat weniger als 7 Minuten für eine Patientin. Und da ist die normale Tastuntersuchung genauso mit drin wie eine potenzielle Krebsdiagnostik, eine Schwangerschaftsvorbereitung, ein Krebsabstrich oder eine Endometriosebesprechung. Alles muss in diesen 7 Minuten stattfinden. Das heißt, wir haben also einmal strukturelle Probleme und persönliche Herausforderungen. Auf der anderen Seite haben wir eine Patientin oder auch einen Patient stehen, die natürlich mit unterschiedlichen Gefühlslagen kommt. Da ist Angst dabei, da ist vielleicht auch manchmal, Klammer auf, gefährliches, Klammer zu, Halbwissen dabei. durch TikTok oder Instagram. Und das clasht natürlich so ein bisschen aufeinander. Und da kann man ein bisschen was machen. Als Patientin kann ich mir die Frage stellen, was will ich von diesem Arztgespräch? Weiß ich vielleicht schon tief in mir drin, was ich will? Will ich also vielleicht nur noch das Rezept? Will ich, dass er mir zuhört? Will ich gewisse Sachen ausgeschlossen haben? Will ich ernst genommen werden? Das gibt schon mal so ein bisschen die Marschrichtung vor. Und in wirklich schwierigen Situationen, also wenn es um sowas wie eine Krebsdiagnose geht, haben wir verschiedene Leitsätze mittlerweile aufgestellt. Das kann man ganz einfach ergoogeln, was ich dazu gesagt habe, was ich so für Tipps mitgeben würde. Von der richtigen Fragestellung bis hin zu jemandem mitnehmen, aufschreiben und so weiter und so fort. Mhm. Also dass man da nicht so ganz unvorbereitet reingeht.
Ja, bei allem Positiven und der Fähigkeit, Sachen wegzuschieben, wie gehst du mit Ängsten um? Der Angst vorm Rezidiv oder Krisen? Du hast auch gesagt, der emotionale Knall beim Krebs kommt, den holt die Seele sich allein, obwohl du ja erst dachtest danach oder denken ja viele, ich bin gesund oder geheilt oder erstmal in Remission und dann kann ich weiter durchstarten. Bei dir kam dann nochmal so ein tiefes Tal. Also was machst du mit schweren Gefühlen?
Die sind da. Und die sind genauso ein Teil von mir wie meine optimistische Weltansicht und mein Humor. Genauso gibt es die tief traurige Nicole, die vor Angst nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist alles Teil von mir und ich versuche in meinem Leben jedem Teil einen gewissen Raum zu geben. Wenn ich das wegdrücke, wenn ich mir das nicht zugestehe, dass ich vor einem MRT ängstlich bin, dann macht dieser Anteil in mir Radau. In Situationen, in denen ich es nicht gebrauchen kann. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt, dass ich dann von einem Gespräch nervös bin oder wie auch immer. Ich brauche die Natur, da weiß ich ganz, ganz viel. Und Zeit mit meinen Kindern, ich brauche Literatur, all das findet statt. Angst gehört dazu, die haben wir ja in uns drin verankert. Ich persönlich halte gar nichts von diesen, nach 5 Jahren kannst du durchstarten, nach 10 Jahren kannst du durchstarten. Bei der Tumorart, wie ich sie hatte, waren es 3 Jahre, die besonders gefährlich waren, weil der Tumor ist so aggressiv. Entweder kommt er nochmal mit Krach zurück oder du hast halt Glück. Was soll das denn heißen? Soll ich jetzt dann 3 Jahre in Angst und Schrecken verharren und darauf warten, ja, was denn, dass einer klingeln kommt und sagt, jetzt hast du die Garantie und dann gehe ich raus und werde vom Bus überfahren. Das ist nicht meine Haltung zum Leben. Keiner von uns weiß, wie lange er hinten raus lebt. Meine Schwester ist mit 11 Jahren vom Auto überfahren worden und gestorben. Die ist morgens nicht aufgestanden und wusste mit 11, dass das ihr letzter Tag ist. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und für mich ist ein tiefes, was will ich in meinem Leben? Und das klingt immer voller Pathos, aber es ist so. Ich wäre bereit. Ich bin jetzt seit 12 Jahren in der Boluszeit. Und ich könnte jeden Abend abtreten und sagen, das ist okay. Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand. Ich habe meinen Lieben zu jedem Zeitpunkt gesagt, dass ich sie liebe. Ich habe beruflich mehr Hebel benutzt, als ich es mir je hätte erträumen lassen. Das ist schade, dass vorbei ist. Jetzt das Leben. Aber es ist okay. Und das ist für mich wahrscheinlich diese tiefe Gelassenheit, dass alles, was on top ist, das ist für mich alles Bonuszeit. Deswegen gibt es für mich auch kein Scheitern. Es gibt für mich auch keine Frage, mache ich es oder mache ich es nicht. Ich nehme alles mit. Alles mit, was das Leben mir bietet.
Mhm. Bekommt man Gänsehaut, wenn man dich hört. Was macht dein Leben heute glücklich? Zum einen ist es ja auch der Sport. Über den hast du ja auch ein ganzes Buch geschrieben. Du hast gesagt, du warst die unsportlichste Person der Welt. Hast eigentlich angefangen mit dem Sport schon vor der ersten Diagnose, um abzunehmen. In einer Laufgruppe, wo man sagte, wir beginnen mit 20 Sekunden. Du hast gesagt, 20, kein Problem. Bist nach 17 umgefallen. Und jetzt läufst du viele, viele Kilometer jeden Tag, glaube ich. Ja, das hat dein Leben wahrscheinlich auch verändert, der Sport, oder? Empfiehlst du sowas zu finden, jeder Betroffenen?
Gegeben Menschen würde ich das empfehlen. Das muss jetzt nicht der Sport sein. Ja. Es war übrigens schön, dass du sagst, nach 17 Sekunden bin ich umgefallen. Es waren 7 Sekunden. Ach. Nach 7 Sekunden hatte ich ein Nahtoderlebnis. Ja, das ist auch so Bestandteil meiner Trainings. Ich glaube, dass jeder von uns Akkus hat. Und ich glaube, dass diese Akkus sehr einfach sind und gar nicht viel Geld kosten. Meine Akkus sind meine Kinder. Das ist mal das A und O. Wir spielen unglaublich gerne Schach und Uno und Mensch ärgere dich nicht und diverse Kartenspiele. Das ist für mich ein Akku. Diese Akkus haben kleine Voraussetzungen. Ich muss sie sehen, fühlen, installieren und sie dann auch komplett benutzen. Wenn ich während des Schachspiels die ganze Zeit das Handy in Griffbereitschaft hätte, würde das nicht funktionieren. Ein weiteres Akku ist für mich eben der Sport. Ja, das brauchte viele, viele Jahre. Und das ist jetzt so ein bisschen die Krux an der Sache. Bis dieses Akku mir Kraft gespendet hat, sind bestimmt 5 Jahre des Machens ins Land gegangen. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zu der Chemotherapie, was du am Anfang gefragt hast. Was motivierte dich denn zu den Therapien? Nix, da war keine Motivation. So war das bei mir bei einem Sport auch. Es gab keine Motivation. Es gab nur einen Hebel, der da lag. Und ein Wissen, zu wissen, dass eine Frau mit einer BRCA-Mutation, wie ich sie habe, einer genetischen Disposition krank zu werden, dass ich nicht allzu viele Möglichkeiten habe, selber was dazu beizutragen, um alt zu werden. Ein großer Hebel ist die tägliche Bewegung. Jetzt kann ich mich nicht zurücklehnen und sagen, Mensch, das üble Schicksal und was ich alles mitmachen musste, ich arme Maus, wenn ich liegen bleibe und diesen Hebel nicht benutze. Das ist doch kein mündiges Leben. Also habe ich ihn und benutze ihn jeden Tag, den Gott geschaffen hat. Mein 7. Halbmarathon findet am 1. März statt. Ich wäre keinen einzigen gelaufen. Und auch hier bleibt die Frage des, was will ich's, wenn ich mich sowas stelle. Ich laufe den ja nicht, um vorne mit dabei zu sein. Wenn ich mich mit anderen Läuferinnen vergleichen würde, würde ich auch nicht loslaufen, weil ich bin die Letzte, die ankommt. Ich bin die mit dem Besenwagen. Aber mein, was will ich, ist, ich möchte gerne gesund ankommen, gerne am gleichen Tag. Das hat jetzt 6-mal gut funktioniert. Ich gehe davon aus, es funktioniert auch ein 7. Mal. Und ganz realistisch, wir reden über Wohlbefinden und auch über Beauty-Themen. Ich laufe auch deswegen, weil ich so wahnsinnig gerne esse, Kinders. Und das gerne von morgens bis abends. Und das ist mein Hebel, um nicht so ganz aus der Form zu kommen.
Es gab sogar, glaube ich, ein Genusslaufen irgendwann. Hattest du mal erzählt?
Ja, das war aber nicht im Laufen, das war im Wandern. Da sind wir 25 Kilometer gewandert, hatten vorne drin in unserer Wandertasche, wir haben das 2-mal gemacht, einmal in der Schweiz und einmal im Bergischen, da kriegst du direkt ein Weinglas vorne reingegeben und kriegst ungefähr an 17 Stationen Wein und Essen und Trinken und läufst dann immer weiter. Wir haben das mit Freunden gemacht, das kann ich nur empfehlen. Da bist du viele Stunden unterwegs, aber was gibt's denn Schöneres? Mit Freunden quatschen, lecker essen, lecker trinken und dabei noch wandern gehen. Also wenn ich mal irgendwann richtig viel Zeit habe, dann wird das wahrscheinlich mein Lebensinhalt. Ich wandere, trinke viel Wein und dann schreibe ich vielleicht auch wieder.
Ja, das sind tolle Aussichten. Ich fand es so großartig, ja, apropos Lust haben, dass du mal erzählt hast, deine Oma hat schon gesagt, man braucht nicht immer Lust. Und da war so, Das Beispiel war mit dem Müll. Erzähl nochmal bitte.
Meine Oma, Urkölsch, ne, hat, wir haben früher den Haushalt so zusammen gemacht, wenn ich schon mal bei ihr war, eine ganz fleißige, sehr dankbare, glückliche, lustige Frau. Und dann hat sie zu mir gesagt, so Schatz, jetzt sind wir 2 fädisch, also auf Kölsch, dann sind wir 2 fädisch, bist du so lieb und bringst nur noch schnell den Müll runter. Und ich habe mit 13 oder 14 das sehr schlüssige Argument gebracht und sagte zu ihr, ach Oma, nee, komm, jetzt habe ich wirklich keine Lust drauf. Und meine Oma guckt und sagt, nee, hast du nicht, Schatz, das ist nicht schlimm, weil dann machst du ihn eben ohne Lust. Und damit war die Diskussion beendet.
Also ich finde es sehr inspirierend, dass du auch sagst, man muss eben eine Haltung finden. Das eigene, was will ich, muss größer sein als die ganzen Ausreden. Die hast du dir abtrainiert. Da übe ich noch dran, gerade was den Sport angeht. Ja, wer mehr will, kann dich auf der Bühne erleben. Ich hoffe, das dann nicht zum letzten Mal in diesem Jahr, wenn es keine Bücher mehr gibt.
Das, so weit gucke ich ja nicht. Jetzt machen wir erstmal Time for Travis, ein Buch, was ich gerne nicht geschrieben hätte. Und damit gehen wir auf Tour und dann gibt es das wirklich in hochhumorvoller Art und Weise auf der Bühne. Und weiter gucke ich im Leben nicht.
Natürlich. Eins nach dem anderen. Darum ging es ja. Carpe diem. Nicole, vielen Dank für das offene und ja, wie gesagt, sehr inspirierende Gespräch. Ich hoffe, den Hörerinnen geht es auch so bestimmt. Und dann, ja, das nächste Buch ist vielleicht Time for Tacheles. Warum wolltest du es nicht schreiben, noch kurz?
Weil diese Zeiten sich so geändert haben. Als ich vor 10 Jahren die Schlagfertigkeitsqueen geschrieben habe, war das in einer etwas anderen Zeit und es durfte auch mehr humorvoll bleiben. Und ich glaube, jetzt brauchen wir Time for Tacheles, um unsere Welt und unsere Werte zu retten. Und da hätte ich gerne andere Beispiele aus der Geschichte gehabt, an denen ich mich entlangangeln kann.
Ja, also bestimmt wieder sehr spannend. Ich lade dich gerne dann wieder ein. Nicole, danke schön.
Danke euch vielmals. Alles Gute.